Der Mensch ist kein biologisches Wesen und wir sind nicht nur einmal hier auf dieser Erde, sondern das Bild ist viel, viel komplexer. Es ist nicht möglich, heute alles zu beschreiben, was ich in den letzten 40 oder 50 Jahren gelesen habe zum Thema. Und ich habe nicht nur gelesen, ich habe persönliche Erfahrungen gemacht. Ich kann mich selber an früheren Leben erinnern. Sehr deutliche Erinnerungen, spontane Erinnerungen, die einfach gekommen sind. Und ich habe auch mit Menschen gearbeitet als Hypnotherapeut und habe Rückführungen gemacht und habe auch Menschen helfen können, die an sehr schlimmen, also schlimme Traumata hatten und schwerwiegende Probleme hatten. Und durch Hypnose und eine Regression in frühere Leben konnten diese Traumata, diese Probleme gelöst werden. Und wenn man das selber wirklich erlebt, dann dann fängt man an zu erkennen, dass es absolut offensichtlich ist, dass wir viele, viele Leben in einem Körper, nicht unbedingt in einem menschlichen Körper, aber in einem Körper erleben. Und ich werde das also sehr ruhig und systematisch darstellen. Wie gesagt, ich kann nicht alles erzählen, was ich gern erzählen würde heute Abend, weil der Vortrag würde dann stundenlang gehen. Aber ich möchte ein paar wesentliche Punkte, also die wesentlichen Merkmale oder die wesentlichen Punkte kurz schildern. Also hier könnt ihr das sehen. Ist das sichtbar, ja? Also hier,
ja, ist sichtbar.
Gut, danke. Also da steht der Status Quo Nummer 2, das ist also diese Vortragsreihe, Wiedergeburt. Und wir fangen an mit der Beweisführung. Reinkarnation in der Vergangenheit oder Wiedergeburt in der Vergangenheit. Das ist der erste Punkt von heute, was ich gern anschauen möchte. Es ist so, dass in der Vergangenheit im Christentum hat man Wiedergeburt gelehrt. In den ersten 600 Jahren nach Christus gab es die verschiedensten Ausrichtungen des Christentums. Es gab nicht nur eine Ausrichtung und viele von diesen Ausrichtungen haben Wiedergeburt gelehrt. Und irgendwann hat die Kirche entschieden, die Lehre von Wiedergeburt abzulehnen, weil die Menschen dann nicht mehr abhängig sind von der Kirche. Und sie wollten, dass die Menschen abhängig sind von der Kirche, um den Himmel zu erreichen. Wenn man durch Wiedergeburt das allein machen kann, dann braucht man die Kirche nicht. Es gibt aber sehr gute Bücher zum Thema, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen hier, aber ich wollte das nur betonen, dass in den verschiedensten Weltkulturen das Wiedergeburt einfach ein Teil akzeptiert wurde und auch im Christentum. Und weil wir hier in Deutschland in einer christlichen Gesellschaft leben, dieses Buch von Elizabeth Clare Prophet, Karma, Reinkarnation im Christentum, ist ein wirklich sehr gut recherchiertes Buch über die Lehre von Reinkarnation und Karma im Christentum in den ersten 600 Jahren nach Christus. Also ich kann das Buch wirklich empfehlen. Ein gut recherchiertes, sehr gutes Buch zum Thema für diejenigen, die sich dafür interessieren. Der Punkt hier ist aber, dass Wiedergeburt von den verschiedensten Weltkulturen akzeptiert wurde, von den Mayas, von den Ägyptern, von den Griechen, in Südamerika, in Nordamerika, in Asien, in Europa, überall. Also es ist nicht, als ob Wiedergeburt eine neue Theorie ist. Die Lehre von Wiedergeburt ist so alt wie die Kulturen dieser Erde. Auch zur Zeit von Atlantis und Lemurien wussten wir von der Wiedergeburt. Und das geht dann, also Atlantis das war vor 12.500 Jahren, war der Untergang von Atlantis, also schon eine ganze Weile. Der zweite Punkt, jetzt, wenn wir von heute reden, Es gibt die ersten Recherchen in diese Richtung oder Hinweise, dass es ein Leben, dass das Leben weitergeht und dass es nicht nur ein Leben gibt, waren Forschung über NTE, Nahtoderfahrungen, oder NDE, Near-Death Experiences, die Bücher von Raymond Moody, Leben nach dem Leben, und von Kenneth Ring. Diese Bücher sind schon, die Bücher von, die ersten Bücher von Moody sind schon 40 Jahre alt. Und ich habe sie als Student gelesen. Und die Bücher von Kenneth Ring auch. Also man hat da, das war der Anfang. Da haben wir angefangen zu erkennen, dass Menschen, wenn sie Nahtoderfahrungen haben, dass sie ihr Körper verlassen, dass sie ihren Körper von oben sehen, außer dass sie außerhalb von ihrem Körper sind, dass sie dann durch eine Art von Tunnel gehen, dass sie eine Begegnung haben mit verstorbenen Verwandten und Freunden, dass sie eine Begegnung haben auch mit einem Lichtwesen, dass sie sehr tiefe Frieden und Glückseligkeit erleben, und dann bekommen sie die Botschaft, dass sie zurück müssen, dass sie nicht noch nicht sterben dürfen. Also ich bin mir sicher, die meisten von euch haben schon von Raymond Moody und Kenneth Ring gehört und von diesen Nahtoderfahrungen. Aber damit fing es an. In den letzten 50 Jahren Beweisführung Richtung Wiedergeburt und Reinkarnation. Dann kamen persönliche Berichte dazu. Und hier will ich nur zwei erwähnen, die wirklich sehr bekannt sind. Das Buch von Eben Alexander, Blick in die Ewigkeit, die faszinierende Nahtoderfahrungen eines Neurochirurgen. Die meisten von euch kennen das Buch wahrscheinlich auch. Das Buch von Eben Alexander ist besonders interessant, weil er als Neurochirurg genau weiß, wie sein Gehirn funktioniert. Und er war so krank, dass er normalerweise hätte nie wieder sprechen oder normalerweise no nicht normal kommunizieren können mit anderen Menschen, nachdem er diese ganze schlimme Gehirnhautentzündung hatte. Man hat erwartet, dass er, wenn er überhaupt überlebt, dass er dann behindert sein würde, geistig behindert sein würde. Und das ist nicht der Fall. Er hat also viele Bücher geschrieben seitdem und hat seine Nahtoderfahrungen beschrieben. Eine andere Person ist Anita Moriani. Sie hat Krebs gehabt im Endstadium und hat ihr Körper verlassen, und die Ärzte dachten, dass sie stirbt. Und dann hat sie sehr, sehr intensive Erfahrungen gehabt außerhalb von dem Körper, in verschiedensten Dimensionen. Und als sie zurückkam, hat sie gesagt, ich werde wieder gesund. Und die Ärzte dachten, die arme Frau, Fantasie. Aber innerhalb von Wochen war sie tumorfrei, krebsfrei, und hat dann das Krankenhaus verlassen. Und heute ist sie weltweit bekannt und hält Vorträge über ihre Erfahrungen. Also das sind zwei Bücher, die ich wirklich empfehlen kann. Die sind gut geschrieben und sehr, sehr überzeugend. Und das zeigt hier wieder, dass das Leben weitergeht und auch die Begegnungen, die sie haben mit Lichtwesen, mit Verstorbenen und so weiter. Also sehr überzeugend. Dann kommt von einem wissenschaftlichen Zeitpunkt von der wissenschaftlichen Seite kommt die Forschung von Ian Stevenson. Stevenson hat ein Stipendium bekommen von, ich glaube, es war 1 Million Dollar, um zu beweisen, dass Wiedergeburt nicht existiert. Er war ursprünglich ein Skeptiker, und dann hat er über 300 Kinder untersucht, die sich an früheren Leben erinnern konnten. Und diese Kinder, kleine Kinder, manchmal 3 Jahre alt, 4 Jahre alt, haben angefangen zu erzählen, dass sie sich an früheren Leben erinnern konnten, und haben sehr genau beschrieben, wo sie gelebt haben, was sie getan haben, wie sie hießen, wie sie gestorben sind und so weiter. Und Stevenson wollte das also sehr genau untersuchen. Und was er getan hat, ist, er hat diese Kinder genommen, und sagen wir, ein Kind hat behauptet, nehmen wir Deutschland hier als Beispiel. Ein Kind hat behauptet, ich habe früher in Köln gelebt Und ich war in der Mozartstraße, ich habe ein Haus gehabt in der Mozartstraße und so weiter und hat dann erzählt. Dann hat Stevenson dieses Kind genommen, das fünfjährige Kind oder sechsjährige Kind, und hat das Kind zum Hauptbahnhof von Köln genommen und hat gesagt, okay, wenn du wirklich hier gewohnt hast und wenn du wirklich dich hier auskennst, und das Kind war zum ersten Mal in diesem Leben in Köln, hat er gesagt, führ uns nach Hause. Und das Kind hat Stevenson und sein Team nach Hause geführt, hat die Mozartstraße gefunden, hat das Haus gefunden, hat das Haus sehr genau beschrieben, hat die Veränderungen am Haus sehr genau und detailliert beschrieben, hat gesagt, seitdem ich gestorben bin, hat sich das geändert und das hat sich geändert, hat die Familienmitglieder alle erkannt, konnte die Menschen namentlich nennen und wissen, das ist Onkel Paul, das ist die Sandra und so weiter. Und nicht nur das, das Kind wusste Sachen von dem Privatleben von diesen Menschen, die niemand außer der Verstorbenen wusste. Die Person, die dieses Kind in seinem früheren Leben war. Zum Beispiel, der Onkel Paul hat Schulden bei dem Verstorbenen gehabt, sagen wir 5000 Euro. Das wussten nur die beiden. Und das Kind hat dann gesagt, Paul, du hast eben noch Schulden bei mir. Die 5000 Euro hast du noch nicht zurückbezahlt. Also solche Geschichten. Wenn man die Bücher von Stevenson liest, und er war sehr, sehr gründlich, sehr vorsichtig in seinen Recherchen. Es war so, dass Stevenson hat das über Jahrzehnte gemacht. Und als er fertig war, anstatt ein Skeptiker zu sein, war er fest davon überzeugt, dass Wiedergeburt eine Tatsache ist. Da waren Kinder, die zum Beispiel behauptet haben, dass sie auf dem Weg in die Schule gestorben sind. Sie wurden von hinten, ein Junge zum Beispiel hat behauptet, er wurde von hinten angeschossen oder erschossen und hat beschrieben, wie er getroffen wurde und was genau geschehen ist. Und das Interessante ist bei diesem bestimmten Kind, das Kind hatte am Körper Narben, die genau diese Geschichte bestätigt haben. Stevenson hat nachgeforscht und hat den Namen von denen bestätigt, die Geschichte von diesem Kind bestätigt. Es gab tatsächlich ein Kind, der, was weiß ich, Theo Winter hieß. Und der Theo wurde tatsächlich im Alter von 5 von hinten erschossen und wurde genau da getroffen, wo dieses Kind das beschreibt. Also absolut unglaublich, wenn man die Bücher von Stevenson liest. Und es ist so, dass seine Kollegen, andere Psychologen und Wissenschaftler, haben seine Arbeit untersucht und sehr kritisch evaluiert und haben gesagt, sie konnten keinerlei Schwäche finden, keinerlei Fehler finden. Sie mussten akzeptieren, dass das, was er dargestellt hat, wirklich stimmig ist und überzeugend ist. Aber, haben sie gesagt, und das ist die Ironie, aber sie können das nicht akzeptieren, weil wenn sie das akzeptieren würden, müssen sie dann ihre ganze Weltanschauung, unsere ganze Gesellschaft umkrempeln. Also das finde ich so ironisch, dass sie seine Forschungsergebnisse nicht widerlegen können, aber sie trotzdem nicht akzeptieren können, weil die Konsequenzen zu verheerend wären für die Gesellschaft. Aber das kann ich empfehlen, wenn irgendjemand in diese Richtung das lesen will. Die Bücher von Stevenson sind wirklich eine sehr interessante Lektüre. Dann Punkt Nummer 5 als Beweisführung, spontane Erinnerungen. Also ich habe euch gesagt, kann mich selber an früheren Leben erinnern und es ist auch so in meinem Fall, dass ich zum Beispiel, ich habe nicht an Atlantis geglaubt. Und für mich war das eine nette Geschichte, eine Legende und irgendwann vor ungefähr 15 Jahren habe ich eine spontane Erinnerung gehabt, die Einzelheiten sind hier nicht wichtig, aber ich konnte mich spontan erinnern an einem Leben in Atlantis. Ich konnte mich sehen in Atlantis, ich habe das wirklich sehr, sehr intensiv erlebt, mein ganzer Körper hat gebebt, es wurde mir schwindelig und ich habe wirklich diese Szene in Atlantis nochmals gesehen und war plötzlich in Atlantis auf der Terrasse von einem Tempel und habe Atlantis vor mir gesehen. Jemand, der nicht an Atlantis glaubt und plötzlich, er befindet sich in Atlantis und auf einmal versteht er die Zusammenhänge zwischen dem Leben in Atlantis und dem Leben, das ich hier in diesem Körper jetzt lebe. Da ist eine ganz klare Verbindung da. Und es gibt viele andere Menschen, die solche spontane Erinnerungen haben. Also das ist auch eine Beweisführung, weil es ist etwas, meistens ist es so, man sieht es mit einer solchen Klarheit und mit einer solchen Wucht, dass man weiß, dass das, was man sieht, dass es wirklich wahr ist. Es ist keine Halluzination, weil das Ganze ist logisch aufgebaut. Halluzinationen sind chaotisch. Das ist nicht chaotisch. Es ist strukturiert, es ist sinnvoll, es ist unwiderlegbar. Es ist also sehr, sehr interessant. Dann gibt es Begegnungen auch mit Verstorbenen. Das kennen wir alle. In jedem Dorf gibt es Geschichten von Menschen, die Begegnungen mit verstorbenen Verwandten gehabt haben. Und das kennen wir seit Jahrhunderten hier in allen Kulturen. Also das ist auch eine Beweisführung. Das wird einfach unter den Teppich gekehrt, weil es nicht mit dem materialistischen Weltbild zusammenpasst. Aber die Tatsache ist, Menschen in den verschiedensten Kulturen über Jahrhunderten, über Jahrtausenden haben Begegnungen mit Verstorbenen gehabt. Dann gibt es für mich also sehr interessant, sind die hypnotischen Regressionen. Da habe ich zwei Namen ausgesucht, Joel Witten und Michael Newton. Diese hypnotischen Regressionen sind besonders interessant, weil die Menschen werden zurückgeführt in eine Phase zwischen zwei Leben. Nicht nur frühere Leben, das auch natürlich, da gibt es eine Menge Forschung, aber in der Phase zwischen zwei Leben, wo sie dann beschreiben, was geschieht nach dem Tod. Ich werde das auch jetzt genauer beschreiben, weil es ist für uns alle sehr relevant und sehr interessant. Und wie sie sich für das nächste Leben vorbereiten. Und da wurden Hunderte von Menschen hypnotisiert und alle berichten das Gleiche. Alle haben sehr, sehr ähnliche Erfahrungen und was sie da berichten, ist wirklich faszinierend. Und da ich das selber teilweise gemacht habe mit Klienten und Patienten, weiß ich, wie das ist. Also es ist nicht so, wie man glaubt, dass jeder dann Napoleon ist oder Kleopatra. Das ist überhaupt nicht so. Ich habe Patienten gehabt oder Klienten gehabt, die sehr, sehr langweilige Leben hatten. Aber trotzdem waren sehr wichtige Botschaften dabei und die waren unbekannt. Also es ist also nicht so, wie die ganzen Skeptiker das sagen. Wenn man sich mit dem Thema hypnotische Regression auseinandersetzt, dann es ist es wirklich faszinierend. Und ich möchte wirklich empfehlen, dass ihr euch ein bisschen damit auseinandersetzt. Die Bücher von Michael Newton, die hier ein von seinen Büchern, ich habe hier eine ganze Reihe von Büchern, aber da ich meinen Bildschirm nicht teilen kann jetzt und euch das zeigen kann, habe ich die ganzen Bücher hier umsonst liegen. Aber die Bücher von Michael Newton sind wirklich gut recherchiert und gut gemacht und spannend geschrieben. Und er hat über Jahrzehnte zig Menschen hypnotisiert und zurückgeführt und hat dann das Ganze sehr systematisch untersucht. Also sehr, sehr interessante Lektüre. Und für mich also sehr überzeugend als Beweis, dass Wiedergeburt einfach eine Tatsache ist. Dann der letzte Punkt, und das ist auch interessant, das ist OBE-Forschung. OBE ist ein Akronym für Out-of-Body Experience, also Außerkörpererfahrungen. Und da habe ich auch zwei Namen aufgeschrieben, William Bulman und Jürgen Ziewe. Alle beide sind die Bücher von, es gibt andere Bücher natürlich, eine ganze Menge, aber die sind die besten. Die Bücher von William Bulman sind wirklich hervorragend und Jürgen Ziewe auch. Und was OBEs anbetrifft, eine Bemerkung, eine persönliche Bemerkung meinerseits, viele Leute da reden von Astralreisen und so weiter. Und sie glauben, dass es geschieht nur, wenn du schläfst. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Meine erste persönliche Außerkörpererfahrung geschah am Nachmittag und ich war wach. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe meditiert. Es war um ungefähr 15 Uhr nachmittags. Und ich habe meditiert und nach der Meditation habe ich mich hingelegt und in dem anderen Haus, wo ich da damals gelebt habe, habe ich einen Teppichboden gehabt. Ich habe mich auf den Teppichboden gelegt und habe mich entspannt. Aber weil die Meditation so tief war, war meine Tiefenentspannung auch sehr tief und ich war dann nachher katatonisch. Das heißt, ich konnte mich nicht bewegen, ich war starr. So wie die Bühnenhypnotiseuren das machen. Ich war also so starr, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und ich wollte mich aufsetzen und konnte mich nicht aufsetzen. Und ich, am Anfang war das ein bisschen amüsant. Ich habe darüber gelächelt, aber als ich zwei oder dreimal versucht habe, mich aufzusetzen und mich nicht aufsetzen konnte, war es auf einmal nicht mehr lustig. Und ich habe ein bisschen Angst bekommen. Und dann habe ich mich, ich habe Überlebenstraining gemacht bei Tom Brown. Und ich habe eine Methode gelernt, um seine Urkräfte zu mobilisieren. Und ich habe diese Urkraft mobilisiert und bin dann auf einmal aufgestanden, aber gerade, ohne dass ich mich, lag flach auf dem Boden und plötzlich stand ich aufrecht. Und ich habe, während ich das gemacht habe, so gebrüllt wie eine Art von Bär, ich so ein Geräusch von mir gegeben und habe mich auch bärenstark gefühlt und stand plötzlich auf meinen Füßen. Und ich habe mich gefragt, wie habe ich das gemacht? Und dann habe ich nach links, nach runter geschaut und sah meinen Körper auf dem Boden. Mein Körper lag auf dem Teppich noch und ich war außerhalb von meinem Körper und konnte meinen Körper anschauen. Und ich wusste, ich hatte einen ätherischen Körper, konnte meinen ätherischen Körper wahrnehmen und ich konnte sehen, ich konnte denken, ich konnte fühlen, ich konnte hören. Außerhalb von meinem Körper und ich war nicht, ich habe nicht geschlafen. Das geschah in einem Wachzustand. Und das war für mich so überzeugend. Ich habe gesehen, okay, also ich kann tatsächlich außerhalb von meinem Körper, ich kann mich bewegen, ich habe einen feinstofflichen, energetischen Körper. Und das war die erste Out-of-Body-Experience, die ich hatte. Das wollte ich mit euch teilen, weil es ist nicht, als ob es nur geschieht, wenn man schläft. Und Jürgen Ziewe ist auch interessant in dieser Hinsicht, er macht das regelmäßig. In der Meditation, ohne zu schlafen, verlässt er seinen Körper. Und in diesem feinstofflichen Körper erforscht er die verschiedensten Dimensionen von dieser Schöpfung. Also, wenn man das alles anschaut, was ich alles da aufgezählt habe, Nahtoderfahrungen, die persönlichen Berichte, die Forschung von Stevenson, die spontanen Erinnerungen, die Begegnungen mit Verstorbenen, die Forschungsergebnisse von hypnotischen Regressionen und auch OBI-Forschung. Also für mich ist die Beweisführung einfach erdrückend. Es ist wirklich erdrückend. Es ist so, so offensichtlich, dass etwas hier im Gange ist, das einfach nicht beiseite geschoben werden kann. Also das ist eine kurze Einführung. Ich wollte nicht zu lang darüber reden, weil da könnte man stundenlang reden. Es gibt so viel zu erzählen. Ich möchte Sachen anschauen, die für uns alle relevant sind. Und für mich, was relevant ist, ist die Bardo-Phase. Die Bardo-Phase ist die Phase zwischen zwei Leben. Und ich möchte kurz schildern, was man herausgefunden hat über diese Phase, über diese Bardo-Phase in den letzten 30, 40 Jahren. Erstens, die erste Phase ist natürlich das Sterben per se. Der Mensch stirbt und verlässt seinen Körper und sieht dann, wie die Verwandten da am Bett sitzen und weinen und er schwebt über seinem Körper und versucht mit den Verwandten zu kommunizieren, kann das nicht, weil sie ihn nicht mehr sehen oder wahrnehmen und er spürt oder erkennt, dass er gestorben ist. Dann kommt die nächste Stufe, Abschied. Also er verlässt dann seinen Körper, geht durch einen Tunnel und wird empfangen von Lichtwesen, von alten Freunden, von Verwandten, von Menschen, die ihn kennen und hat eine Begegnung, eine sehr liebevolle, ein Treffen mit diesen Menschen und fühlt sich dann, ist sehr, sehr glücklich, die ganzen Leute, die er kannte, wieder zu treffen und so weiter. Das sind viele Beschreibungen über diese Phase, über diese Stufe der Erfahrung. Aber dann kommt etwas, das die meisten Menschen nicht kennen, weil das kommt dann später, wenn der Mensch wirklich gestorben ist und nicht mehr zurückgeht, da kommt eine Erfahrung mit einem heilenden Licht. Und was geschieht ist, dass die Person oder diese Seele reist weiter und wird von einem heilenden Licht durchdrungen. Und die ganzen Verletzungen von diesem Leben, von dem Leben, das er, die sie gerade gehabt hat, die ganzen Verletzungen, die Traumata, die schwierigen Erfahrungen, das wird durch das heilende Licht wirklich geheilt, gelindert. Wenn die Erfahrungen wirklich ganz schlimm waren, wenn man ein wirklich sehr schlimmes Leben gehabt hat, kann das heilende Licht bei jüngeren Seelen, bei Seelen, die nicht so viel Erfahrung haben, die ganzen Verletzungen nicht komplett heilen. Und manchmal braucht es mehrere Leben, um die Verletzungen von einem bestimmten Leben nach und nach zu heilen. Aber der Punkt ist, dass in diese dritte Phase, da kommt die Seele geht durch eine Art von Reinigung und Heilungsphase und badet in diesem wunderschönen Licht. Und das Licht ist eine Art von Heilmittel und heilt die Wunden von dem letzten Leben, die ganzen Traumata und so weiter von dem letzten Leben. Da sind sehr ausführliche Beschreibungen von dieser Phase in den Büchern von Newton zum Beispiel. Die verschiedensten Menschen beschreiben, wie sie das erleben. Und sie beschreiben auch, wie in manchen Fällen, wenn das letzte Leben sehr, sehr schwierig gewesen ist und wenn die Verletzungen sehr tief sind, wie das heilende Licht nicht in der Lage ist, alles zu heilen auf einmal. Dass es manchmal wirklich mehrere Leben braucht, bis die Traumata von schwierigen Leben geheilt werden. Also das ist die nächste Stufe, das ist die dritte Stufe. Dann kommt eine Nachbesprechung mit dem geistigen Führer oder mit der geistigen Führerin von dieser Person. Und was da geschieht, das ist auch interessant. Jeder hat einmalige Erfahrungen, aber sie haben alle was in gemeinsam. Alle erleben, dass diese Nachbesprechung findet statt an einem Ort, wo die Seele sich wirklich wohlfühlt. Bei jeder Person ist es anders, aber zum Beispiel in einem Fall kann es sein, dass diese Besprechung findet statt in dem Kinderzimmer von der Seele, weil als Kind hatte er ein bestimmtes Kinderzimmer, wo er sich wirklich wohlfühlte, wo er sich geborgen fühlte, wo er sehr gerne war. Und sein geistiger Führer trifft ihn dort, in diese Umgebung. Es wird für ihn so orchestriert, sodass er sich einfach wohlfühlt. Es kann in der Natur sein, es kann zu Hause sein, egal. Es ist irgendwo, wo diese Person sich wirklich wohlfühlt und geborgen fühlt. Und dann kommt eine Nachbesprechung mit der geistigen Führer und man schaut, dass das Leben, das gerade abgeschlossen wurde, wird angeschaut und dann wird das alles analysiert. Wie ist man mit den Lebensaufgaben umgegangen? Hat man seine Lebensziele erreicht? Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Frau kommt zu Newton und lässt sich von ihm hypnotisieren, weil sie sehr unzufrieden ist mit ihrem Leben. Und in der Hypnose erinnert sie sich an einem früheren Leben, wo sie als Rechtsanwältin in den Vereinigten Staaten gearbeitet hat und im Alter von ungefähr 35 Selbstmord begangen hat, als Mann jetzt, weil sie gesehen hat, dass sie ihre Macht als Rechtsanwalt missbraucht hat, um Menschen, die unschuldig sind, ins Gefängnis zu schicken, nur weil sie Ruhm und Geld wollte. Und sie war so von sich enttäuscht, dass sie sich dann umgebracht hat, aber damals als Mann. Und dann hat sie entschieden, in diesem Leben als Frau zurückzukommen, um diese Fehler gut zu machen. Aber sie war dabei, in diesem Leben jetzt, in dem jetzigen Leben, die gleichen Fehler zu wiederholen. Sie hat sich wieder verleiten lassen, verführen lassen durch diese Wunsch nach Ruhm und Geld und Reichtum und Anerkennung. Und als sie dann sich von Newton hypnotisieren ließ, hat sie erkannt, wie sie dabei war, die gleichen Fehler zu wiederholen wie in dem früheren Leben. Und bei der Nachbesprechung mit ihrem Guide, mit ihrem geistigen Führer, er weiß alles, er sieht alles, er weiß alles und er hat das sehr liebevoll besprochen und hat gezeigt, dass das einfach nicht so weitergeht, dass sie immer wieder, dass sie mehrere Leben brauchen würde, bis sie endlich diese Lektion lernt. Und dass der Sinn und Zweck der Sache war, dass sie das Dienen lernt, dass sie lernt, dass sie hier ist, um Menschen zu helfen und um einen positiven Einfluss zu haben auf ihre Mitmenschen. Und es geht nicht um Macht und es geht nicht um Geld. Dass sie lernt, sich von diesen Versuchungen, von diesen Ablenkungen zu befreien. Und es war für sie wirklich sehr schwierig, das zu machen. Also das ist, was da geschieht. Eine Nachbesprechung findet statt von dem Leben, das jetzt gerade abgeschlossen wurde. Und da ist immer ein geistiger Führer da und diese geistige Führer, diese Guide, so werden sie genannt, sie wissen alles und sie sind sehr liebevoll, aber trotzdem, sie wollen, dass die Menschen Einsicht erlangen, dass sie erkennen, wie sie sich selber bremsen. Dann kommt die nächste Phase, eine Übergangsphase, wo sie die Seele nach Hause kehrt. Sie kommt zu einer Bewusstseinsebene, sie erreicht eine Bewusstseinsebene, wo sie sich wirklich zu Hause fühlt. Und da sind andere Seelen da, die sie kennt, die auf ihrer Wellenlänge sind, die mit ihr sehr, sehr oft inkarniert haben. Und da ist nur ein Gefühl von Einheit und Frieden und Wonne, vollkommene Akzeptanz. Und das ist wirklich ein Heimkehr, ein Nachhausekommen. Und da ist die Seele so, so glücklich, wieder da zu sein und wieder diese alten Freunde und die anderen Seelen zu treffen. Und es ist also eine wunderschöne Phase. Dann kommt die nächste Stufe. Ich mache das ziemlich schnell, weil ich könnte hier stundenlang reden. Es gibt so viel zu erzählen. Aber es ist faszinierend, wirklich zu sehen, was wir alles da herausgefunden haben in den letzten Jahrzehnten. Dann kommt eine Platzierung. Man trifft seine Seelenfamilie wieder und da ist eine Art von Lerngruppe. Und diese Lerngruppe ist relativ klein und diese Menschen inkarnieren immer zusammen. Die Lerngruppe kann zwischen 25 Leute sein, also zwischen 5 oder 20 oder 25 Menschen sein. Und sie inkarnieren immer zusammen und sie lernen zusammen. Und hier treffen sie sich wieder und sie haben sogenannte Lebensbücher, die wie Hologramme sind, diese multidimensionale Bücher. Und sie können diese Bücher benutzen, um die verschiedensten Inkarnationen, die sie hatten, anzuschauen und um gemeinsam zu studieren, zu lernen. Es ist wie eine Art von Schule. Und da haben sie auch Lehrer, sie haben Meister und Lehrer, die dann Wissen vermitteln und zeigen, wie das dann weitergeht, was der nächste Schritt ist, was sie dann zu lernen haben. Das Interessante ist, dass man nicht allein diesen Weg geht, sondern man geht diesen Weg gemeinsam mit anderen Seelen zusammen. Und man inkarniert dann über hunderte von Leben mit dieser kleinen Gruppe von Menschen zusammen. Und diese Menschen, diese Seelen wachsen zusammen. Und es ist sehr oft so, dass diese Lerngruppe, diese Seelengruppe, sehr oft sind es enge Freunde oder Geschwister. Die Eltern scheinen eine andere Rolle zu haben. Die Eltern sind manchmal da, werden ausgesucht, um ganz bestimmte Lektionen zu lernen. Aber die Eltern sind selten Mitglied von der Lerngruppe. Mitglieder von der Lerngruppe sind Verwandte, enge Freunde, die immer wieder mit dir inkarnieren. Also ich kann leider heute Abend nicht alles erzählen, aber wenn ihr anfängt, euch mit der Materie auseinanderzusetzen, ist es wirklich faszinierend, weil es ist so vielschichtig und es ist trotzdem so intelligent gemacht, so gut gemacht. Dann kommt die siebte Phase, das nächste Leben wird geplant. Und da findet auch eine Besprechung statt und es ist auch sehr komplex. Das sind so viele Faktoren, die da mitspielen. Aber das nächste Leben wird dann Schritt für Schritt geplant, was für Lektionen man lernen will, welche Aufgaben man lernen will. Man wählt auch einen neuen Körper. Und da auch ist sehr, sehr interessant bei der Reinkarnationstherapie, ist zu sehen, wie Menschen manchmal bewusst einen Körper wählen, wo sie dann krank sind oder wo sie verkrüppelt sind oder wo sie ganz bestimmte körperliche Nachteile haben. Das ist keine Strafe. Das ist keine Strafe, sondern es ist, um gewisse Erfahrungen zu machen, um gewisse Lektionen, Einsichten zu bekommen. Auch zum Beispiel, wenn Menschen Selbstmord begehen. Sie werden nicht bestraft. Es gibt keine Strafe. Es ist nur, dass sie dann verstehen, dass sie eine gewisse Herausforderung bewältigen müssen und dass Selbstmord kein Ausweg ist. Weil sie müssen in dem nächsten Körper, im nächsten Leben, werden sie mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert und sie müssen irgendwann ihre Ängste oder was es sein mag, überwinden. Es gibt keinen Ausweg, man kommt immer wieder zurück, bis man das endlich packt. Es ist, als ob man in der Schule wäre und man muss die vierte Klasse immer wiederholen, bis man endlich die Prüfungen besteht. Also Selbstmord ist keine Lösung. Aber gleichzeitig wird man auch nicht bestraft, sondern man natürlich, die Seele erkennt selber, dass sie versagt hat, dass sie die Lektion, die sie zu lernen hatte, nicht gelernt hat und ist dann empfindet Reue und ist enttäuscht, aber sie wird nicht bestraft. Also es ist so wichtig, dass man sich mit der Materie auseinandersetzt, weil wenn man diese Informationen von verschiedensten Quellen bekommt und auch als Hypnotherapeut, wenn man Menschen selber hypnotisiert und wenn man sieht, was da abläuft, man bekommt eine völlig neue Perspektive. Man sieht das Leben ganz anders. Dann kommt die Vorbereitung für das nächste Leben. Das ist auch sehr komplex und es wird nicht allein gemacht. Das wird wieder mit dieser Lerngruppe gemacht, mit den engsten Freunden, die immer mit dir inkarnieren. Zum Beispiel, wenn ich an Freddy und Ramona denke, also wir haben bestimmt diese, was wir jetzt machen mit euch hier, wir haben das bestimmt geplant und das wurde zusammen, das wird als Team gemacht, ja. Und auch meine Frau, dass sie mit mir wieder inkarniert und so weiter. Und mein Sohn, dass er dann inkarniert. Das war alles geplant. Und das wird sehr genau orchestriert. Und auch der Körper wird ausgesucht und die Merkmale und die Herausforderungen. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte. Aber es wird in Teamarbeit gemacht. Und das Ganze hat mit Lernen zu tun, dass wir wirklich immer bewusster werden, immer lernen. Und alle Mitglieder von einem Team sind nicht alle auf dem gleichen Bewusstseinsstufe. Das sind Verschiebungen, einige sind etwas weiter als die anderen. Und auch die Guides zum Beispiel sind nicht alle in dem gleichen Bewusstseinsstufe. Die sehr fortgeschrittenen Guides, also die Seelen haben auch unterschiedliche Farben, wenn man sie trifft in den verschiedensten Dimensionen. Die Weißen sind die meisten Seelen, haben ein weißes Licht. Und wenn sie verstorben sind, und das sind die Neulinge. Und dann, wenn man etwas fortgeschrittener ist, haben sie eine gelbe Färbung. Und das wird von Hunderten von Menschen berichtet. Und die meisten sind diejenigen, die blau leuchten oder purpur leuchten. Die sind die wahren, hochentwickelten Seelen, die dann anderen Menschen begleiten. Also es ist wirklich faszinierend, sich mit der Materie zu befassen, weil es ist für uns alle relevant. Und dann natürlich, wenn die Vorbereitung für das nächste Leben abgeschlossen ist, dann kommt die Wiedergeburt und da wieder wird genau gewählt, welche Eltern, welche Ort, welche Aufgaben. Und sehr viele Leute, wenn sie nicht reife Seelen sind, sie lassen sich ablenken. Sie wollen, was weiß ich, irgendwelche Erfahrungen machen. Und das ist für sie sehr wichtig und ist auch in Ordnung. Sie wollen, weiß ich, Musik studieren oder sie wollen Architektur studieren oder sie wollen reisen oder sie wollen einen starken Körper haben. Sie wollen einen wirklich starken, gesunden Körper erleben und dann die ganzen sinnlichen Freuden, Sex und gutes Essen und das Ganze genießen. Sie wollen das Leben ausschöpfen. Also je nachdem, wo die Seele sich befindet in ihrer Entwicklung, sucht sie sich ein Leben aus und sucht sie sich einen Körper aus und sucht sie sich eine Umgebung aus. Und auch natürlich, sie ist mit ihrer Lerngruppe verbunden und sie sind mehr oder weniger alle auf dem gleichen Niveau, mehr oder weniger. Und sie machen auch dann die gleichen Erfahrungen und zusammen. Also es ist wirklich faszinierend zu sehen, was wir da herausgefunden haben. Und es ist so, dass es ist nicht nur die Arbeit von Newton, sondern es wird bestätigt von Menschen wie Jürgen Seewe und Bulmen, die seit 40, 50 Jahren ihr Körper verlassen und diese ganzen Bewusstseinsebenen erforschen. Natürlich haben auch die Tibeter von solchen Sachen geredet, aber heute ist die Forschung ein bisschen anders, weil das wird einfach systematischer untersucht und in Begriffen, es wird so beschrieben, dass wir persönlich etwas damit anfangen können. Es wird auf einmal für uns sehr relevant. Also die Badephase, ich kann nur empfehlen, dass ihr euch damit auseinandersetzt, mit der Arbeit von Newton und von Joel Witten und von solchen Leuten, auch von Brian Weiss und so weiter. Also ich will es einfach da lassen, aber das war wichtig. Es war wichtig, dass ich über diese Badephase mit euch rede, weil das für uns ist für uns alle relevant. Und glaubt mir, es gibt viel, viel mehr Informationen dazu, als die meisten Menschen denken. Und diese Information ist wirklich gut, ist fundiert, es ruht auf Forschung von Jahrzehnten. Zigtausend Menschen wurden hypnotisiert. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Der letzte Punkt für heute sind die Auswirkungen. Wenn es wirklich so ist, dass Wiedergeburt eine Tatsache ist, und für mich ist es absolut offensichtlich, was für Auswirkungen hat das für uns? Was bedeutet das für uns hier im Alltag auf einer praktischen Ebene? Und was bedeutet es für unsere Gesellschaft? Also erstens, wenn es wirklich so ist, dass Wiedergeburt eine Tatsache ist, dann müssen wir unsere Prioritäten neu setzen. Was ist wirklich wichtig? Ruhm, Geld, Karriere. Es ist völlig in Ordnung, dass es klar ist. Es ist völlig in Ordnung, als Mensch in einem menschlichen Körper diese ganzen Erfahrungen zu machen. Wir sind hier, um diese Erfahrungen zu machen. Aber es geht um Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Als Mensch natürlich ist es wunderbar, wenn ich was Köstliches essen kann. Oder wenn ich ein schönes Haus habe oder einen gesunden Körper. Das sind alle Geschenke des Menschseins. Und sie sollen alle genossen werden und geschätzt werden. Aber worum geht es letztendlich? Weshalb sind wir hier? Also eine Sache, die dann ganz deutlich durchkommt, ist die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Lektion, die immer betont wird von den Guides, ist, wir sollten liebevoll miteinander umgehen. Wir sollten nie die Gefühle von einem anderen Menschen verletzen. Wir sollten nie grausam sein. Wir sollten nie Menschen niedermachen, sondern sehr liebevoll und achtungsvoll mit unseren Mitmenschen umgehen. Weil wenn wir sterben und unsere Lebensrevue haben, wenn wir unsere Lebensrückschau haben, dann erleben wir selber am eigenen Leib oder feinstofflichen Leib, die Schmerzen, die wir bei anderen Menschen verursacht haben. Wenn ich zum Beispiel meine Frau verletzt habe, ihre Gefühle verletzt habe, wenn ich sterbe und zwischen zwei Leben bin und meine Lebensrückschau habe, werde ich am selber spüren, wie meine Frau gelitten hat. Ich werde ihr Schmerz spüren. Und die Bedeutung, und dann werde ich über mich selber richten und denken, und das ist das Problem da. Die Menschen dann haben furchtbare Schuldgefühle und denken, wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur Menschen so verletzen? Wie konnte ich nur so grausam sein? Also da ist es sehr wichtig, dass wir anfangen zu erkennen, zwischenmenschliche Beziehungen sind sehr, sehr wichtig, extrem wichtig. Und wir sollten unbedingt liebevoll und achtungsvoll miteinander umgehen. Sonst werden wir es zutiefst bereuen. Eine andere Sache, die man erkennt, ist, dass diese Schöpfung ist eine Bühne und gleichzeitig auch eine Schule. Eine extrem komplex, multidimensional, faszinierend, aber wir sind hier, um etwas zu lernen. Wir sind hier, um gewisse Rollen zu spielen. wie auf eine Bühne und wir sind hier, um etwas sehr Bestimmtes zu lernen. Jedes Leben, das jedes Mal, das sind gewisse Lektionen, die gelernt werden sollten. Und wir müssen diese Leben auf verschiedenste Art und Weise wiederholen, bis die Lektionen gemeistert werden. Der nächste Punkt ist, dass wir auch hier sind, um das komplette Spektrum der Erfahrungen des Menschseins zu machen. Wir sind nicht nur hier, um angenehme Erfahrungen zu machen. Wir sind hier auch, um schmerzhafte Erfahrungen zu machen, um Herausforderungen zu meistern, um unsere Ängste zu meistern. Das ist eine von den großen Herausforderungen, die Überwindung von unseren Ängsten. Weil die Seele kommt von einer, die Seele kommt ursprünglich von einer sehr, sehr, sehr hohen Bewusstseinsstufe, wo es nur Licht und Glückseligkeit und Wonne gibt und nur Liebe. Und für die Seele in einem menschlichen Körper zu sein, ist ein Riesenschock, diese Gewalt, die Konflikte, die ganzen Erfahrungen des Menschseins ist für die Seele wirklich traumatisch in vielen Hinsichten. Und das sind sehr, sehr tiefe Ängste kommen hoch. Das wird von den verschiedensten Menschen beschrieben und die Hypnose. Und es geht darum, dass wir unsere Ängste überwinden und die ganzen Sachen, die uns davon abhalten, das komplette Spektrum der Erfahrungen zu machen als Mensch. Wir sind wirklich hier, um diese Erfahrungen zu machen. Die Seele soll alles erleben und möchte alles erleben, weil jedes Mal lernt man etwas. Es hat mit Bewusstwerdung zu tun. Es ist auch sehr wichtig, Punkt 5, deine Lebensaufgabe in diesem Leben zu erkennen. Welche Lebensaufgabe habe ich? Weshalb bin ich hier in diesem Leben? Worum geht es in diesem Leben? Es kann sein, dass du hier bist, zum Beispiel, um zu erkennen, dass Macht hohl ist, dass Macht dir nichts bringt oder dass Ängste hohl sind, dass man keine Angst haben muss vor der Angst. Oder was es sein mag. Es gibt die verschiedensten Lebensaufgaben. Oder es kann etwas ganz anderes sein, wenn du eine junge Seele bist, kann es auch nur sein, dass du möchtest die Erfahrung machen, Musik zu studieren und Musik zu genießen. Das kann genug sein für ein Leben. Wenn diese Erfahrung gemacht werden sollte und du möchtest Musik studieren und es soll deine große Liebe sein, natürlich auf einer zwischenmenschlichen Ebene gibt es Erfahrungen, aber das kann auch eine Lebensaufgabe sein, einfach diese Erfahrung zu machen. Also wenigstens war es in der Vergangenheit so. In diesem Leben, wir sind alle jetzt wir haben alle einen kritischen Punkt erreicht, wo etwas ganz Neues bevorsteht. Aber so war es bis jetzt in der Vergangenheit. Dann auch, was geschieht, ist, dass man seine Lebensumstände mit völlig neuen Augen betrachtet. Die Lebensumstände sind nicht zufällig so, wie sie sind, sondern sie wurden geplant. Sie haben einen Sinn. Und sie haben mit deiner Ausrichtung zu tun, mit deiner Lebensaufgabe zu tun, mit dem, was du zu lernen hast, zu tun. Deine Lebensumstände sind nicht zufällig. Die ganzen Herausforderungen, die da sind, die ganzen Beziehungen, die da sind, die ganzen Schwierigkeiten, die da sind, sie sind nicht zufällig da. Das hat alles einen Sinn. Auch die Menschen in deinem Leben, die Menschen, die dir nahestehen, die Menschen, mit denen du eng zusammen lebst und mit denen du eng zusammenarbeitest, diese Menschen sind sehr, wenn es wirklich eine enge Beziehung ist und wenn man spürt, dass eine Art von alte Verbindung da ist, diese Menschen gehören zu deiner Lerngruppe. Und ihr habt zig Leben gemeinsam erlebt. Ihr habt so oft inkarniert zusammen, tausende von Male. Und ihr seid dabei, gemeinsam zu wachsen. Diese Menschen sind alte, alte Freunde und ihr geht euren Weg zusammen. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf dieser Ebene erkennen, dass es nicht zufällige Freundschaften gibt hier, sondern wir reden hier. Und die Gruppe, es gibt also eine Kerngruppe von 5 bis 25 Menschen und dann gibt es eine etwas größere Gruppe von bis zu 400 Menschen, mit denen wir immer wieder inkarnieren. Und wir interagieren mit diesen Menschen immer wieder über viele, viele, viele Leben. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie das beschrieben wird in den Büchern, die in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht wurden. Dann die letzte Phrase natürlich, oder nicht letzte, aber eine von den wichtigsten Phrasen ist, die Frage natürlich ist, wohin führt die Reise in sich? Ich meine, was soll das Ganze? Wir machen diese ganzen Erfahrungen, wir erleben das komplette Spektrum von Erfahrungen, wir inkarnieren immer wieder, wo führt es hin? Also die Antwort ist, wir sind hier, um zu lernen, dass wir eins sind mit der Quelle. Es geht darum, dass wir unsere Göttlichkeit erkennen und dass wir von Leben zu Leben immer gottähnlicher werden. Spirituelle Meisterschaft heißt, seine Göttlichkeit zu erkennen und zu leben, sichtbar und spürbar zu machen für deinen Mitmenschen. Und wir, liebe Leute, in diesem Workshop, wir sind hier genau, um das zu tun. Wir sind hier, um unsere Göttlichkeit zu leben. Das ist, wo die Reise hinführt. Und solange man sich ablenken lässt von den verschiedensten Sachen, hat man nicht verstanden, worum es wirklich geht. Es ist völlig in Ordnung, diese Erfahrungen zu machen, aber das ist nicht der Sinn der Reise. Diese Reise führt uns in eine ganz bestimmte Richtung. Und die Lektion, die wir zu lernen haben, ist, dass wir göttliche Wesen sind und dass wir auf diese Erde sind, um unsere Göttlichkeit zu manifestieren, genauso wie Christus das getan hat. Das ist der Sinn der Sache. Und dann der letzte Punkt für heute Abend von mir ist natürlich, wir sollten uns die sozialen und gesellschaftlichen Implikationen anschauen. Was für Auswirkungen würde das haben auf unsere Gesellschaft, wenn wir Inkarnation wirklich akzeptieren würden? Wenn wir Inkarnation wirklich als Tatsache akzeptieren würden. Wir müssen unser Bildungssystem völlig ändern. Wir müssen alles ändern. Die ganzen Institutionen müssen geändert werden. Wir müssen radikal umdenken. Das Leben mit ganz anderen Augen sehen. Also, wenn man sich mit dem Thema Wiedergeburt auseinandersetzt und wirklich sich Gedanken darüber macht und genug Zeit und Energie investiert, um wirklich in die Tiefe zu gehen, erkennt man, dass das Thema äußerst wichtig ist. Gut, also von mir, das reicht dann, von mir ist es genug. Ich könnte, wie ich gesagt habe, stundenlang erzählen. Ich habe hier Bücher en masse, die ich nicht zeigen konnte, weil ich meinen Bildschirm, weil ich meine Präsentation hatte. Aber das ist egal. Wichtig ist, dass diese Botschaft rüberkommt, dass ihr versteht, wie wichtig das Thema Wiedergeburt in sich ist und dass man sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen sollte, weil es gibt uns eine ganz andere Sichtweise. Wir sehen das Leben mit anderen Augen und vor allem ist es auch hochinteressant zu wissen, was geschieht, wenn Menschen sterben und die verschiedensten Phasen, die sie durchgehen, bis sie dann wiedergeboren werden und so weiter. Es ist wirklich also faszinierend. Und es ist so, das wird heute wirklich sehr, sehr intensiv erforscht. Da sind sehr bekannte, renommierte Ärzte, Psychologen und so weiter, die sich mit dieser Materie auseinandersetzen. Und deswegen lohnt es sich, sich selber mit der Materie zu befassen. So viel von mir für heute. Freddy, ich lasse dich dann weitermachen. Du hast natürlich du kannst die spirituellen Implikationen jetzt für uns im Alltag darstellen. Du hast das Wort, liebe Freddy.